So, heute geht es um den Hauptmann von Kapernaum, ein Mann, der ja in ganz besonderer Weise erkannt hat, wie der Herr Jesus ist, seine Größe. Bevor wir mehr darüber hören, wollen wir noch miteinander beten. Herr Jesus, das möchten wir eigentlich von diesem Menschen lernen, deine Größe zu sehen, dir das zuzutrauen. Du musst nur ein einziges Wort sprechen und deine ganze Situation wird heil. Das, was krank ist, verschwindet. Die Mauer, die uns nicht weitergehen lässt, ist plötzlich nicht mehr da. Du musst nur ein Wort sprechen. Wir trauen dir das zu. Wenn wir heute von ihm hören und dann unsere eigenen Mauern, unsere eigenen Krankheiten, unser eigenes Unheilsein sehen, dann wollen wir auch gleichzeitig uns klar machen, dann hat es einen Sinn, wenn du etwas in unserem Leben lässt, was wir so gerne hinausgebetet hätten. Wir möchten dich einfach bitten, Herr, dass wir uns fallen lassen können im ganzen Vertrauen in dich, in deine Hand. Segne uns jetzt heute Morgen, segne wieder den Bruder, der zu uns spricht, auch wir segnen ihn. Danke, Herr, dass du jetzt da bist. Amen.
Ich lese aus Lukas 7 vom ersten Vers an. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Lukas 7. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war, der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir, und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Ich erinnere noch einmal daran, was unser Gesamtthema ist und knüpfe ein bisschen an das an, was ich gestern gesagt habe. Die Juden hielten sich ja für das auserwählte Volk und sie waren es ja auch, sie hatten ja nicht Unrecht damit. Aber womit sie Unrecht hatten, das war, dass sie glaubten, das müsse allezeit so bleiben und nur das Volk Israel sei von Gott auserwählt, das Heil zu gewinnen. Nur die Nachkommen Abrahams könnten eine Beziehung zu Gott aufbauen. Das ist nicht so. Gott hat von Anfang an auch die anderen Menschen, die nicht Israeliten, im Blick gehabt. Und dass er das Volk Israel besonders erwählt hatte, hatte nur den Zweck, über dieses Volk Israel auch die anderen zu erreichen. Es war ein Sonderweg, den er mit diesem Volk vorhatte, aber nicht um dieses Volkes willen allein, sondern um die anderen Menschen auch zu erretten. Durch dich sollen dann gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, sagt Gott zu Abraham. Oder um noch ein anderes Beispiel auch mal zu nehmen, dass das schon im Alten Testament deutlich wird, etwa im Psalm 22, der ja der Leidenspsalm Christi genannt wird, wo es eine erstaunliche Parallele an vielen Punkten zu der Geschichte Jesu gibt. In diesem Psalm 22 heißt es etwa, dass sich bekehren sollen aller Weltenden und anbeten alle Geschlechter der Heiden. Also aller Weltenden, alle Geschlechter der Heiden, alle sollen ihn anbeten. Und dass dies hier im Leidenspsalm Christi steht, also in einer ganz engen Beziehung zu der Leidensgeschichte Jesu, die dann am Kreuz endet, das ist ja sicher nicht ohne Bedeutung. Also das ist die Absicht Gottes, über die Geschichte mit Israel die anderen zu erreichen. Und nun wollen wir uns in diesen Tagen darüber Gedanken machen, an einigen Beispielen, wie das geschieht. Es geschieht natürlich stufenweise, es geschieht nicht auf einmal. Und die Leute, die Angehörige des Volkes Israel, die mit Jesus ihre Erfahrung gemacht haben, tun sich manchmal schwer, das so richtig nachzuvollziehen. Das ist einfach so in ihrem Denken drin, dass die Nachkommen Abrahams eben die einzigen von Gott Erwählten wären. Da steht nun hier ein Heide vor uns. Wir haben gestern Heiden kennengelernt, die von weit her nach Israel gekommen sind. Hier ist es ein Heide, der im Volk Israel wohnt, also in diesem Gebiet wohnt, der aber nicht dazugehört. Es ist zu vermuten, dass dieser Hauptmann von Kapernaum nicht direkt ein Römer war, also ein Italiener, sagen wir mal, der also da zu Hause war, sondern wahrscheinlich irgendwie aus der Gegend, aus Syrien oder so kam. Das war ja eine Eigenart der Römer, dass sie überall Soldaten rekrutiert haben, wo sie ein Land besiegt hatten. Und wer dann besonders treu der zur römischen Herrschaft ergeben war, der konnte dann auch unter Umständen am Ende seines Lebens die römische Staatsbürgerschaft erwerben und konnte dann als echter Römer gelten. Es gab auch verschiedene andere Wege, ein Römer zu werden, die römische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Saulus ist ja auch im Besitz dieser Staatsbürgerschaft gewesen. Wie er dazu kam, wissen wir nicht, wahrscheinlich durch die Eltern oder irgend so etwas. Also das konnte auch sein, dass andere Menschen dann römische Staatsbürger würden. Wahrscheinlich war das so jemand. Jedenfalls war ein Angehöriger der römischen Armee, aber nicht so von diesen italienischen Elitetruppen, wie zum Beispiel in Caesarea sie waren, wo es ja heißt, das war die Schar, die italische heißt es also bei Luther in der Luther-Übersetzung. Ein Mensch, der stationiert ist in einem fremden Land im Auftrag der Römer, ein Hauptmann. Ein Hauptmann, nur das auch ein bisschen zur Erklärung, das ist der Centurio, also der Name sagt das schon, ein Offizier über 100 Soldaten. Und solche, das war so die kleinste Armeegruppe in der römischen Armee, die kleinste Einheit. Und da, es ist also mehr so eine Art Unteroffizier gewesen. Und darüber gab es dann 6 solche Einheiten, bildeten dann eine Kohorte. Und 100 von denen, also 6.000 Mann, bildeten dann die berühmten Legionen. Varus, Varus, gib mir meine Legionen weder. Sie erinnern sich aus dem Geschichtsunterricht vielleicht daran. Solch ein Offizier oder Unteroffizier ist das also nun hier. Wir würden gerne mal ein bisschen untersuchen, was das für ein Mensch ist. Wie kommt eigentlich jemand dazu, dass Jesus so etwas über ihn sagt und ihn als Vorbild hinstellt für den Glauben? Wie kommt er überhaupt in die Bibel, in das Neue Testament? Lassen Sie uns einfach mal ihn ein bisschen kennenlernen. Wenn wir einen Menschen kennenlernen wollen, gibt es 3 Fragen, die wir an ihn oder über ihn stellen können. Die erste Frage, wie spricht er über andere? Oder vielleicht ist besser das die zweite Frage. Erste Frage, wie sprechen andere über ihn? Dann, wie spricht er über andere? Und drittens, wie spricht er über sich selbst? Ich bin nicht so ganz von mir aus nur auf diese 3 Fragen gekommen, sondern sie bieten sich mir an aus diesem Text. Wenn wir nämlich diesen Text genau lesen, stellen wir fest, dass 3-mal das Wörtchen Wert drin vorkommt. Und in allen 3 Fällen handelt es sich um eine Antwort auf eine dieser Fragen. Das hat mich darauf gebracht, das mal so zu formulieren. Aber ist das nicht tatsächlich so, dass diese 3 Fragen uns über das Wesen, über den Charakter eines Menschen deutlich Auskunft geben? Erste Frage, wie sprechen andere über ihn? Also für uns auch die Frage, wie sprechen andere über mich? Zweite Frage, wie spricht er über andere? Und dritte Frage, wie spricht er über sich selbst? Auf alle 3 Fragen gibt es hier eine Antwort, die mit diesem Wörtchen Wert zusammenhängt. Erste Frage, wie sprechen andere über ihn? Die Juden sagen, er ist es wert. Und dass das so da steht, das ist schon erstaunlich. Denn er war ja immerhin ein Heide. Und nicht nur ein Heide, die normalerweise von den Juden verachtet wurden, mit denen man möglichst keine Gemeinschaft pflegte, sondern er war außerdem noch ein Mitglied der Besatzungsmacht, ein Offizier dieser Besatzungsarmee, die ihr Land besetzt hielt. Warum ist er es wert? Sie erklären es auch, als wenn Jesus diese Erklärung brauchte. Also Jesus, dass du dich ja nicht über ihn irrst und so, und keine falsche Meinung. Er ist zwar ein Heide und er ist ein Mitglied der Besatzungsarmee, aber es ist trotzdem wert, denn er hat unser Volk lieb. Und er hat uns sogar die Synagoge erbaut. Alle Achtung. Dass ein Mitglied einer Besatzungsarmee sich in die Religion des besetzten Volkes hineindenkt und sich bemüht, sie zu verstehen, und in die Kultur eines besetzten Volkes und dieses besetzte Volk sogar liebt, das ist schon wirklich ausgesprochen selten. Das haben die deutschen Armeen selten gemacht in anderen Ländern, und das haben auch die Amerikaner und die Russen, die Franzosen bei uns nicht gemacht. Es gibt einzelne, da kann man noch von lesen, also etwa von den Amerikanern, die dann hier bei uns waren und die sich dann um die deutsche Sprache gemüht haben und um unsere Kultur, aber das sind wirklich absolute Ausnahmen, das gibt es sehr, sehr selten. Dieser Mensch bemüht sich also offenbar nicht jetzt nur seine Macht auszuspielen, er ist in diesem Land, das ist besetzt, und nun haben wir hier zu sagen, und was die so denken und fühlen und empfinden und auch glaubensmäßig ihrer Religion nach so für richtig halten, das interessiert uns nicht. Wir sind es, die hier bestimmen. Und unsere Religion, nämlich wonach der Kaiser eine Art Gott ist, die ist jetzt hier die entscheidende. Das wäre eigentlich das Normale gewesen. Aber er denkt ganz anders. Er hat unser Volk lieb. Er verachtet es nicht, weil es besiegt worden ist. Oder überhaupt, die Juden werden ja gerne verachtet, nicht wahr? Sondern er hat es lieb. Ja, und mehr als das, er hat uns die Synagoge erbaut. Also wahrscheinlich haben die da gesammelt überall und das reicht und hinten und vorne nicht, um eine Synagoge zu bauen. Und da hat dieser Offizier von der Besatzungsmacht nun sich mit engagiert, hat gesagt, kommt, bei mir könnt ihr auch was kriegen, hat mal einen ordentlichen Scheck ausgestellt, ja, das gab es damals noch nicht, aber jedenfalls ordentlich was dazu beigetragen. Er hat uns die Synagoge erbaut. Wer nach Israel reist, den zeigt man heute noch in Kapernaum eine Synagoge, das ist aber nicht die, die hier der Hauptmann mitgebaut hat, sondern die soll erst 200 nach Christus erbaut worden sein, die man da heute sieht. Die alte war wahrscheinlich ein bisschen kleiner, aber immerhin. Dass also einer, der zur Besatzungsmacht gehört, nicht nur das Volk lieb hat und achtet und schätzt und sich in diese Kultur hineinzudenken versucht, sondern auch persönlich noch Opfer bringt, damit diese Kultur und diese Religion weiterleben kann, das ist doch erstaunlich. Alle Achtung, Hut ab vor diesem Mann. Hut ab. Also, wie sprechen andere über ihn? Er ist es wert. Er ist wirklich ein edler Mensch. Zweite Frage, wie spricht er über andere? Wir lesen hier, dass es von ihm heißt, er hatte einen Sklaven, den er wert hielt. Er hielt seinen Sklaven für wert. Ich sage bewusst Sklave, in der Luther-Übersetzung heißt es Knecht. Dieses Wort Knecht macht nicht so richtig deutlich, worum es eigentlich geht. Wir sind das so gewöhnt nach der Luther-Übersetzung. Ich weiß nicht, wie es in Ihrer Bibelübersetzung, wenn Sie eine andere haben, steht. Der Knecht ist ja bei uns so noch lange Zeit, bis vor vielleicht 100 Jahren oder so, einfach ein Teil unserer Gesellschaft gewesen. Das war eben der Bauer und er hatte seinen Knecht und so. Natürlich stand der eine höher als der andere, aber er hatte kein persönliches Eigentum an ihm, keine persönlichen Eigentumsrechte an ihm. Damals war das anders. Obwohl es in den ganz schlimmen Zeiten bei uns in Deutschland auch so war, dass der Bauer bestimmte darüber, ob der Knecht heiraten durfte oder so und wen. Aber damals war das nun wirklich so weit, dass ein Sklave, also ein Knecht, in jeder Hinsicht nur tun durfte, was der Herr sagte. Ja, dass sogar der Herr das Recht hatte, ihn umzubringen, ohne deshalb vor Gericht gestellt zu werden. Das hat natürlich normalerweise kein Herr getan, denn so ein Sklave war ja eine Kapitalanlage. Also er hätte sich ja selber geschadet, wenn er ihn umgebracht hätte. Aber er hätte es tun können. Es hätte niemand dafür zur Verantwortung gezogen. Und er konnte ihn schikanieren und was auch immer mit ihm machen. Ein Sklave war zwar ein Kapitalwert, Aber als Mensch war er nichts wert in der Vorstellung der Leute. Meistens jedenfalls. Natürlich gab es auch edle Charaktere. Natürlich gab es das auch, dass etwa Sklaven, die man als Hauslehrer hielt, die sehr gebildet waren, damit sie die eigenen Kinder erzogen und so, die man dann auch achtete in gewisser Weise. Aber normalerweise war es doch so, dass der Sklave nichts galt. Ein Sklave eines Offiziers war nicht ein Hauslehrer oder so etwas. Das war einer, der die Schuhe putzte, der das Pferd pflegte oder die Pferde, wenn es mehrere waren, der die Waffen putzte und all solche Sachen. Der einfach den versorgte, ein Bursche, sagt man bei uns, heute nicht mehr, aber früher gab es das so. Und diesen Sklaven hielt er wert. Den hielt er für so wert, dass es ihm ans Herz ging, dass dieser Mann todkrank war. Ein anderer Mensch hätte gesagt, na gut, dann kriege ich halt einen anderen. Was ist das schon? Ist doch nur ein Sklave. Und er setzt sich ein, um diesen Menschen zu helfen. Und setzt sich sehr ein und kümmert sich darum. Es geht ihm ans Herz. Zu Höhergestellten kann man ja leicht freundlich sein, nicht wahr? Es gibt Leute, die sind immer freundlich zu den Höhergestellten, aber zu den Tiefergestellten blicken sie hinunter. Es sagt etwas über seinen Charakter aus, über den Charakter dieses Offiziers, dass es von ihm heißt, er hielt seinen Sklaven wert. Er schätzt ihn, er liebt ihn, er achtet ihn. Er ist nicht einer, was ja überhaupt in dem Verhältnis dieses Mannes zu den Israeliten auch schon deutlich wird. Er ist nicht einer, der auf andere herabsieht, der Menschen als Menschen nimmt und ihnen seine Aufmerksamkeit zuwendet, ihnen ihre Sorgen zuhört und versucht, sich für sie einzusetzen, der nicht nur sich selber sieht, sondern die anderen auch. Also, wie spricht er über andere? Er hält die anderen, auch die, die tiefer in Anführungsstrichen stehen in der Hierarchie der Gesellschaft, genauso für wert wie sich selbst. Und die dritte Frage, wie spricht er über sich selbst? Also, wie sprechen andere über ihn? Er ist es wert. Wie spricht er über andere? Er hat einen Sklaven, den er wert hielt. Und wie spricht er über sich selbst? Er sagt, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Auch hier wieder das Wörtchen wert in der Antwort. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Das ist nicht eine Floskel, könnte man ja meinen, so eine Höflichkeitsformel, sondern das ist tatsächlich so gemeint. Man muss da wissen, dass das damals bei den Juden so die gängige Regel war. Man ging nicht in das Haus eines Heiden. Wir kennen das ja auch noch später aus der Geschichte des Cornelius etwa, wo der Cornelius das dem Petrus zugesteht, eigentlich ist das ja unüblich, dass du in das Haus eines Heiden gehst und Petrus sagt das ja selber auch. Das gehörte sich einfach nicht für einen Juden. Man ging nicht in das Haus eines Heiden, weil man sich da kultisch unrein machte. Natürlich, wir wissen, dass Jesus nicht so dachte. Er sagte ja auch, also unrein macht nicht das, was wir, wenn wir mit ungewaschenen Händen essen oder so, oder wenn wir was Falsches essen, sondern unrein macht uns das, was aus uns herauskommt, aus unserem Herzen, arge und böse Gedanken und so. Also Jesus hat eine andere Anschauung darüber. Aber allgemein war das so die gängige Meinung, wenn ein Jude in das Haus eines Heiden geht, macht er sich kultisch unrein. Nun hätte ja der Offizier, der römische Offizier sagen können, was geht mich das an, was die Juden für kultisch unrein halten? Ich bin ja schließlich hier der Höhere. Ich bin ja hier ein Offizier der Besatzungsmacht. Aber welche Feinfühligkeit von diesem Mann, dass er auf das Empfinden der Juden eingeht und nicht nur sagt, ich weiß, dass es für euch eigentlich nicht richtig ist, in das Haus eines Heiden zu gehen und ich akzeptiere das auch. Das wäre ja auch schon schön. Das wäre ja auch schon eine stolze, ja, sagen wir, Charakterleistung. Nicht nur das, sondern er sagt es tatsächlich von sich, ich bin es nicht wert. Das deutet darauf hin, dass irgendetwas von dem Glauben Israels bei ihm schon Fuß gefasst haben muss. Ich bin es nicht wert. Du brauchst nicht unter mein Dach zu gehen. Er ärgert sich auch nicht darüber, wie würden wir uns ärgern, oder stellen wir uns vor, die Situation etwa in Indien, wo es diese Kastensysteme gibt. wenn wir jetzt plötzlich dahin kämen und man würde uns einordnen in eine untergeordnete Kaste und einer, der in einer übergeordneten Kaste ist, der darf gar nicht in unser Haus gehen. Da würden wir uns drüber ärgern. Dieser Mann ärgert sich nicht. Er sagt ja dazu, er akzeptiert das. Und deswegen schickt der andere zunächst die Juden, die für ihn sprechen, weil er ihn die Synagoge miterbaut hat, und dann schickt er Freunde. Also ob das nun Heiden waren oder Juden, weiß ich nicht, steht nicht genau da. Nicht aus Stolz betonte extra, sondern ich habe mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen. Demut, echte Demut. Ein erstaunlicher Mann. Wenn wir das alles betrachten, ein edler Charakter. Dreimal im Zusammenhang mit diesen drei Fragen wird das Wörtchen Wert über ihn und von ihm gesagt. Wenn nun Jesus darauf aus ist, Menschen zu erreichen, die nicht zum Volk Israel gehören, wenn das Evangelium diese Grenze überschreiten soll, vom Volk Israel zu den Heiden hin, wäre das nicht ein großartiger Anlass, bei diesem Mann anzufangen? So ein edler Charakter, so ein vorbildlicher Mensch. Wenn jemand die Tür zu Gott aufgestoßen bekommt, dann muss das doch so jemand sein, nicht wahr? Es ist auch so, dass ihm die Tür zu Gott aufgestoßen wird, aber nicht wegen seines edlen Charakters. Nicht, weil er so ein vorbildlicher Mensch ist, sondern wegen seines Glaubens. Es kann sein, manchmal, dass ein edler Charakter, Sie verstehen jetzt, nachdem ich das erklärt habe, was ich damit meine, dass ein solcher Charakter uns hilft zum Glauben. Das kann manchmal sein. Aber beides ist nicht voneinander abhängig. Es kann ein fieser Charakter, Sie kennen diesen Ausdruck, einen fiesen Charakter, trotzdem zum Glauben finden. Es kann ein Mensch, der moralisch verworfen ist, trotzdem den Weg zu Jesus finden. Aber das bleibt dann nicht so. Dann fängt Jesus an ihm zu arbeiten. Und dann wird sich etwas verändern in ihm. Aber der edle Charakter ist nicht die Voraussetzung dazu, den Weg zu Jesus zu finden und diesen Glauben zu finden, sondern das liegt auf einer ganz anderen Ebene. Manchmal allerdings hilft es. Manchmal allerdings kann einer, der nicht selbstsüchtig ist, der nicht immer nur an sich denkt und der stolz von oben herab auf andere blickt und der sich in andere gar nicht hineindenken kann, manchmal hat so jemand es schwerer, den Glauben zu Jesus zu finden. Wie reagiert Jesus? Auch dreifach, wenn wir so wollen. Es lässt sich ja durch eine Dreiteilung manchmal ein bisschen leichter verstehen. Deswegen sage ich das auch in so einer Dreiteilung. Das erste, Jesus wundert sich. Aber als Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn. Das ist das erste. Ein Heide. Woher hat er das? Wie kann er so glauben? Ich habe es gestern schon versucht deutlich zu machen, es gibt andere Wege als die Tradition, einen Einblick in Gottes Geheimnisse zu finden. Hier war es wohl so, dass dieser Mann, dieser Hauptmann von Jesus gehört hat, von den Wundern, die er tat. Das war ja auch zum Teil da in der Nähe geschehen. Kann ja auch sein, dass der Hauptmann dabei war, als Jesus da in Kapernaum gepredigt hat, im Hafen, haben wir gestern von gesprochen, gestern Abend. Kann sein, dass er vielleicht sogar von Weitem zugehört hat oder dass er sich hat berichten lassen, was Jesus in der Synagoge gesagt hat. Jesus hat ja in der Synagoge gepredigt, hat verschiedene Kranke geheilt, unter anderem die Stiefmutter von Petrus. Das ist ja alles da in Kapernaum geschehen. Das hat er ja beobachtet oder zumindest ist es ihm erzählt worden. Und andere Orte, etwa die Hochzeit zu Kana, Kana ist auch nicht weit weg und Jüngling zu Nain oder so. Ich habe das nicht genau kontrolliert, ob das vorher oder hinterher war. Jedenfalls, all diese Wunder, die Jesus da getan hat, hat er irgendwie mitgekriegt. Und so ist bei ihm ein Bild entstanden von Jesus. Eine Vorstellung, wer das denn eigentlich ist, dieser Wundertäter, der da durchs Land geht. Und dieses Bild besagt, Jesus hat Macht. Jesus kann etwas, was andere nicht können. Und dass es mit dem Gott Israels zusammenhing, war ja auch offensichtlich. Diesen Gott, den er zwar nicht kannte, dem er aber Respekt entgegenbrachte, wie wir eben gesehen haben. Er hat also Macht. Und wenn er Macht hat, wenn er Wunder tun kann, dann kann er auch noch mehr Wunder tun. Da gibt es keine Grenzen für ihn. Wenn es wahr ist, dass dieser Jesus, dieser Wanderprediger, der da hier in Kapernaum vielfach durchkommt und seine Beziehungen hat, der hier so in Galiläa herumgeht und überall predigt, wenn es wahr ist, dass dieser Mann Wunder tun kann, weil er in Verbindung mit Gott ist, dass er das in der Macht des allmächtigen Gottes tut, ja, dann kann doch diese Macht nicht begrenzt sein. Da muss er alles können, da muss er viel mehr können. Ich denke da an die Hure Rahab, von der wir auch gestern gesprochen haben, wo man sich ja auch wundert, wie kann jemand, der nun wirklich bei den Feinden ist, der also zu Jericho gehörte, was also von den Israeliten ja vernichtet werden sollte, wie kann es sein, dass sie nun plötzlich zur Gegenseite umschwenkt? Im Gegensatz zum Hauptmann von Kapernaum kann man bei ihr von edlem Charakter und hoher Moral ja wahrscheinlich nicht sprechen. Abgesehen von ihrem Beruf war es ja auch nicht unbedingt was Edles, nun das Vaterland zu verraten, aber was steckt dahinter? Eine Logik. Sie hat das beobachtet, dass das Volk Israel offenbar von Gott gesegnet war, dass sie überall siechten. Man hatte ja damals viel stärker noch als heute die Vorstellung, dass jedes Volk seinen eigenen Gott hat. Dass also die Götter der Amoriter und die Götter der Moabiter und was weiß ich noch alles, dass die eben nicht stark genug sind, sondern dass der Gott Israels eben stärker sein muss. Naja, und dann ist doch ganz klar, wenn er eben der Stärkste ist, dann wird er auch unsere Götter von Jericho besiegen können. Und ja, sie möchte auf der Seite der Sieger stehen, ist ja ganz klar, wer möchte das nicht? Diese Logik ist das Imponierende daran. Es ist vielleicht gar nicht zunächst mal eine Herzensbeziehung zu Gott, zu diesem Gott, den sie noch gar nicht kannte. Die Herzensbeziehung kommt erst später. Aber es ist diese logische, nüchterne, klare Erkenntnis, dieser Gott, es gibt ihn offenbar, er hat erwiesen, dass er da ist und dass er etwas kann, dass er Macht hat. Und diesem Gott will ich darum gehören. Wie man das macht, war noch unklar und wie das vor sich gehen kann und ob das überhaupt funktioniert und ob der mich überhaupt annimmt, das steht erstmal noch nicht zur Debatte, das sind erst weitere, spätere Schritte. Aber zunächst mal diese Erkenntnis, das ist der mächtige Gott, dem will ich gehören. Das kann ich nicht ignorieren, dessen Feind will ich nicht sein. Wie er zu diesem Glauben findet, das ist eben nicht eine Frage der Tradition, so wie das im Volk Israel war. Wenn man da jemanden fragt, wie findet man denn zum Glauben an Gott und wie kann man so diese echte Beziehung zu ihm finden, da hätten die sofort angefangen vom Gesetz zu reden. Man muss das halten, man muss das halten, man muss jenes beachten und so. Und im Übrigen, wenn man es nicht ganz genau weiß, fragt man am besten einen Pharisäer, der weiß es am besten. Er hat einen völlig anderen Weg zu diesem Glauben. Aus seiner Erfahrungswelt, nämlich des Soldatenwesens heraus, des Militärwesens. Ich bin ja auch jemanden untertan, sagt er, nämlich dem höheren Offizier, dem Legionskommandeur, und der ist wiederum dem Kaiser verantwortlich. Und die tun alle, was immer der Obere sagt. Und ich habe auch Leute unter mir und denen befehle ich eben auch. Wenn ich sage, geh hin, dann geht er hin. Wenn ich sage, kommt der andere. Und wenn ich sage, tu das, dann tut er das. Das ist unser militärisches System. So funktioniert es nur, sonst funktioniert es bei den Soldaten ja nicht. Wenn jeder tut, was er für richtig hält, dann klappt das ja nicht. Und so sagt er, also sagt er nicht in ausgesprochenen Worten, aber es steht hier dahinter. Also es ist zu ahnen, dass er das meint. So ist es ja bei dir auch. Du kannst auch befehlen, wenn du in Kana geboten hast, dass das Wasser zu Wein wird. Und es war so. Und wenn du dem Fieber von Petrus Stiefmutter geboten hast, es soll abhauen und es verschwindet. Und wenn du auf dem See Genezareth dem Sturm geboten hast, Sturm schweig stille und er schweigt stille. Ja, dann ist doch damit erwiesen, dass du das kannst. Warum sollst du dann nicht auch der Krankheit gebieten können, sie soll verschwinden und sie verschwindet tatsächlich. Diese Logik, dieses übertragen, dieser Denkstrukturen, in denen er zu Hause ist, auf das geistliche Leben, und womit er ja auch recht hat, das ist das Imponierende daran. Darüber wundert sich. Ja, kann man vielleicht mal sagen, die möchten ein bisschen leiser sein, es stört mich auch so ein bisschen. Jesus wundert sich über ihn. Und wir wundern uns auch, dass jemand das so kann. Aber wir freuen uns auch darüber. Es ist ja ein bisschen vergleichbar auch mit dem, was ich gestern von den Weisen aus dem Morgenland sagte, die in ihren Denkkategorien, nämlich mit der Astrologie und der Astronomie, plötzlich irgendetwas von Gott erahnen. Dass also Menschen in ihrem Leben, in ihren Denkkategorien, in dem, was sie gewöhnt sind, plötzlich etwas von Gott erahnen und auf seine Spur gesetzt werden, das ist etwas Schönes. Es muss nicht immer dieselbe Spur sein, auf der wir zu Gott finden. Aber dass einer aus seiner Welt heraus auf ganz eigenständige Weise den Weg zum Glauben an Jesus findet, das ist doch immer etwas Großartiges, etwas Schönes. Und da wundert sich Jesus drüber. Das ist doch etwas Großartiges. Also Jesus wundert sich. Und das Zweite, er stellt ihn als Vorbild hin. Das muss bei einigen wahrscheinlich Ärger ausgelöst haben. Einen Heiden stellt er als Vorbild hin. Es war doch eigentlich umgekehrt und auch umgekehrt von Gott gedacht, dass nämlich die Juden ein Vorbild für die Heiden sein sollten. Sie sollten mit ihrem Verhältnis zu Gott und mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben, den anderen ein Vorbild sein, dass die Heiden kommen und sehen, was habt ihr für Erfahrungen mit Gott gemacht, lasst uns davon lernen. Manchmal war es ja natürlich auch so, aber in diesem Fall und auch zu dieser Zeit eben nicht. Die Juden sollten Vorbild des Glaubens sein und nun werden sie beschämt durch einen Heiden. Solch einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich möchte das noch an zwei Punkten deutlich machen, was das Vorbildhafte an diesem Glauben ist oder jedenfalls was mir daran wichtig geworden ist. Das eine, es ist das Vertrauen zur Person Jesu. Das wird deutlich an dem Vergleich, den er zum Militärwesen gebraucht. Also die Struktur des militärischen Befehlsgangs war ja so, dass immer eine Person zu befehlen hatte und dem untergeordneten Offizier, und der Untergeordnete hatte wieder Leute, die ihm gehorchen mussten, und dann bis hin zum Feldwebel, und der hat noch die Rekruten befehligt und so. Also es ist so eine Befehlsstruktur, aber immer an die Person gebunden, nicht an irgendwelche festen Regeln. Natürlich gibt es auch im Militärwesen feste Regeln, ist ja ganz klar. Aber es geht in erster Linie um die Person, die zu befehlen hat, bis nach oben hin zum Kaiser. Und wenn der Kaiser etwas befiehlt, was gemacht werden soll, dann gab es damals jedenfalls nicht ein Verfassungsgericht wie heute, wenn der Kanzler, der bei uns die Richtlinien der Politik bestimmt, irgendetwas anordnen sollte, was nicht unserer Verfassung gemäß ist, da gibt es gleich eine Menge Leute, die dann das Verfassungsgericht anrufen. Also wir sind nicht in dieser persönlichen Befehlsstruktur drin, das gibt es bei uns einfach nicht mehr, sondern wir sind Leute des Gesetzes. Wir haben ein Grundgesetz und danach muss sich jeder halten. Das war damals anders. Wenn der Kaiser was befahl, dann wurde das so gemacht. Das ist etwas anderes als das Denken der Juden seiner Zeit. Sie hingen von den Gesetzen ab. Da gab es genaue Regeln. Und wenn einer im geistlichen Leben zu besonderen Ehren aufstieg, also ein Schriftgelehrter oder ein Pharisäer oder so, oder auch ein hoher Priester oder etwas in dieser Art, dann war das nicht Kraft seiner besonderen Persönlichkeit, dass er etwas sagen konnte und das konnte dann gemacht werden, sondern war es die Auslegung der Schrift und die Auslegung des Gesetzes. Das hat ihm Autorität verliehen. Also die Schrift stand in allem im Vordergrund. Das war im Prinzip natürlich richtig, weil es um die Schrift geht, für uns ja heute auch noch in neutestamentlicher Zeit, aber es war von vielen eben falsch verstanden worden, was ja Jesus manchmal auch kritisiert hat. Ihr siebt durch die was ihr trinkt, damit da keine Mücken verschluckt werden und so, aber an anderer Stelle verschluckt ihr Kamele. Sie haben das also nicht verstanden. Sie haben versucht, sich an das Gesetz zu halten, haben es aber nicht wirklich verstanden. Und die Liebe haben sie vergessen. Das Verhältnis der Menschen zueinander haben sie missachtet. Es gibt da so eine Stelle, wo er sagt zum Beispiel, wenn ihr Korban, heißt das Wort, glaube ich, sagt, dann könnt ihr das Gebot Gottes für die Eltern zu sorgen einfach außer Kraft setzen, indem ihr sagt, was ich eigentlich den Eltern schuldig bin, das gebe ich jetzt in den Tempel. Also sie haben sich ein Gesetz gemacht oder ein Gesetz so ausgelegt, dass sie die Liebe, etwa die Achtung auch der Eltern in diesem Fall, gar nicht zu beachten brauchten. Die Liebe trat zurück. Das Verhältnis zu anderen Menschen war nicht mehr wichtig. Der römische Offizier sieht das anders. Es geht nicht um die Gesetze, die irgendwo festgelegt sind, das Einhalten von Gesetzen, auch wenn sie damals falsch oft ausgelegt worden sind, sondern es geht um die Person. So wie ich befehlen kann, und es muss gemacht werden. Und er hat ja, wie das Verhältnis zu seinem Knecht zeigt, diese Befehle, diese Befehlsgewalt nicht missbraucht. Aber ich kann befehlen und es wird getan. Und wenn mir einer von oben her befiehlt, dann wird es auch getan. Es hängt immer an der Person. So hängt es an deiner Person, Herr. Du kannst befehlen und dann muss es geschehen. Du musst dich nicht an Regeln halten. Die Regeln bist du selber. Du kannst es sagen. Du bist der Herr. Du bestimmst die Regeln. Und wenn du es sagst, dann geschieht es. Ich denke, wir können daraus lernen, dass wir uns als Christen nicht an Regeln halten. Natürlich halten wir uns auch an Regeln. Sie verstehen das nicht falsch, bitte. Natürlich gibt es für uns Regeln, wie wir miteinander umgehen und die Gott uns ja auch gegeben hat, Gebote. Aber das Eigentliche ist nicht unser Verhältnis zu einem Gesetz, ist nicht unser Verhältnis zu etwas, zu einer Wahrheit, einer abstrakten Wahrheit, sondern das Eigentliche ist unser Verhältnis zu Jesus, der die Wahrheit in Person ist. Es geht um das persönliche Verhältnis. Und ein anderer Punkt, der mir noch wichtig ist, was so bewundernswert ist, was ihn zum Vorbild macht, diesen Hauptmann: er geht über alle bisherigen Erfahrungen hinaus. Alles, was er so mitgekriegt hat, wie Jesus Wunder tat oder was ihm berichtet worden ist, war ja so, dass zum Beispiel Jesus die Hände auflegte und dann wurde jemand gesund. Oder dass er einmal einem Blinden einen Brei machte und ihm auf die Augen strich. Und dann wurde der wieder sehend. Auch mal kam es vor, dass er nur gesagt hat, sei sehend oder sei jetzt hörend oder so. Also nur Worte gesprochen hat, aber keine Handlung vollzogen. Aber immerhin war er dann persönlich anwesend. Und der betreffende Kranke konnte diese Worte hören. In diesem Fall aber konnte ja der Knecht, der gesund werden sollte, die Worte gar nicht hören, die Jesus sprach. Das heißt also, ich weiß nicht, ob man damals schon so viel von Psychologie verstand, aber es gibt das ja nun heute, kennt ja jeder sich so ein bisschen aus in Psychologie, weil das überall vorkommt in unserem Alltag. Es gibt ja auch sowas wie Einbildung. Also wenn man ihn sagt, wenn man einen tröstet und sagt, du wirst schon wieder gesund und so, und er wird wächst in der Geborgenheit seiner Familie, ist er krank und so. Und dann hilft das natürlich auch, wenn einer allein ist und einsam und sich verlassen fühlt und vor Sorgen nicht mehr aus- und einweist und so, dann wird er viel eher krank oder wird viel langsamer gesund. Das weiß man ja heute. Also man könnte das ja, solche Heilungen auch psychologisch erklären. Ich sage nur, man könnte das tun. Wir kennen ja alle wahrscheinlich diesen sogenannten Placebo-Effekt, nicht wahr? Das wird ja auch bei wissenschaftlichen Experimenten immer verwendet, dass eine Hälfte der Leute, mit denen experimentiert wird, die kriegen dann ein echtes Medikament, das man neu entwickelt hat, und die andere Hälfte kriegt etwas, das zwar äußerlich genauso aussieht, und die wissen gar nicht, welches nun das Richtige ist und welches nicht. Manchmal wirkt dieser Placebo-Effekt ja auch, dass die Leute glauben, ich habe jetzt was Gutes zu mir genommen und das hilft ja auch ein bisschen und dann tatsächlich kann man dadurch gesund werden. Das gibt es also auch und das ist ja nicht schlecht. Das muss man nicht verachten. Ich weiß nicht, ob der Offizier von sowas eine Ahnung hatte, dass es solche psychologischen Vorgänge auch gibt, aber das spielt jetzt gar keine Rolle. Also er ist fest davon überzeugt, es ist nicht eine Einbildung, dass Menschen gesund geworden sind. Es ist nicht nur der Trost von Jesu Handauflegung oder so irgendetwas. Es ist nicht ein psychologischer Vorgang, der irgendeinen Heilungsprozess vielleicht gefördert hat. Das konnte ja bei diesem Knecht gar nicht sein. Wenn der die Worte gar nicht hört, Er hat vielleicht gar nicht mal mitgekriegt, dass sich sein Offizier um Gesundung bemüht hat. Also da kann überhaupt kein Placebo-Effekt stattgefunden haben. Es kann nur so sein, dass etwas aus der unsichtbaren Welt wirkt. Darin geht er auch weit über das hinaus, was es bisher an Erfahrungen gab. Sprich nur ein Wort, komm gar nicht her, ist gar nicht nötig. Du kannst weit weg sein, brauchst nur ein Wort zu sagen und er wird gesund. Dieses große Vertrauen, das ist das Besondere, was Jesus als vorbildhaft ansieht. Ich frage mal so, haben wir den Mut, ich frage mich selber auch, Jesus Dinge zuzutrauen, für die es bisher noch gar keine Erfahrungen gibt. Natürlich, man hört manchmal ganz großartige Dinge aus aller Welt und so, aber weiß man auch nicht so genau, stimmt das alles so. Aber in unserem direkten Umfeld von Menschen, die wir kennen, die uns das versprechen, genau so ist es gewesen und wir können uns auf das verlassen, aus solchen Erfahrungen setzt sich ja oft unser Glaube zusammen. Und manches haben wir eben selbst erlebt. Und dann können wir vielleicht uns dazu aufraffen und sagen, Herr, du hast mir doch damals schon mal geholfen, nun hilf mir wieder genauso. Das ist schon schön, das ist löblich. Es ist auch wichtig, dass wir uns an frühere Erfahrungen erinnern, dass wir auch von den Erfahrungen anderer lernen, dass daraus unser Glaube sich aufbaut. Gut so. Sehr gut. Aber können wir noch einen Schritt weiter gehen? Können wir Jesus Dinge zutrauen, für die es bis jetzt keine Erfahrung gibt? Sagen, er kann mehr, als ich bisher von ihm erlebt habe. Das ist Glaube. Das ist bewundernswerter Glaube, der dann auch Vorbild für andere ist. Ich denke, der hat etwas erkannt, dieser Hauptmann. Glauben hat man oder man hat man nicht. Das klingt ein bisschen banal. Aber Glauben kann nicht halb geschehen. Also man kann nicht ein bisschen glauben. Wenn ich ein bisschen glaube, Jesus kann vielleicht, dass das Fieber von 39,8 auf 39,2 runtergeht oder so, aber dass es auf 37,8 runtergeht, das kann er nicht. Das ist doch töricht, nicht wahr? Das ist doch, sieht doch jeder ein. Also entweder er kann es oder er kann es nicht. Entweder ich traue Jesus Großes zu oder ich lasse es. Natürlich kommt das im Alltag manchmal vor, dass Jesus tatsächlich, also um bei diesem etwas dämlichen Beispiel gebe ich gerne zu bleiben, dass Jesus tatsächlich das Fieber von 39,8 auf 39,2 runtergeht. Und das kann eine Gebetserhörung sein. Aber es hat einen Grund dann, weshalb es nicht ganz runtergeht. Aber er kann es doch. Er kann doch ganz eingreifen. Er kann doch ganz helfen. Er kann mehr tun, als nur so ein bisschen zu helfen. Trauen wir ihm das zu. Mir ist da ein unheimliches Vorbild, die Martha im Vergleich zur Maria. Die Maria stellen wir ja so gerne als Vorbild hin, nicht wahr, weil sie so emotional ist auch und so den Herrn Jesus lieb hat und sie sitzt zu seinen Füßen, während die Martha da immer mit ihren Töpfen kratzt und so. Und da denken wir, die Maria ist viel frömmer als die Martha. Aber an anderer Stelle wird uns dann berichtet, wie die Maria nur weint in ihrer Emotionalität, nicht wahr, wie dann der Lazarus gestorben war. Und es ist alles zusammengesunken und der Lazarus ist tot und wenn du hier gewesen wärst, Herr, und so, während die Maria in ihrer Nüchternheit und ihrer hausfraulichen Sachlichkeit auf einmal zu ganz anderen Erkenntnissen kommt, Herr, ich glaube, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Und auf ihren Glauben hin freut sich Jesus und geht hin und weckt den Lazarus auf. Ich glaube, du bist Christus, sagt sie sogar. Etwas, was als Petrus Bekenntnis vom Johannesevangelium für uns ganz ungeheuer wichtig ist. Und wir sagen immer, das ist die Erkenntnis des Petrus. Und Jesus sagt zu ihm, nicht du hast es erkannt, sondern Gott selbst hat es dir gegeben. Und weil die Martha vielleicht eine Frau ist, hat man es nicht so beachtet oder was. Heute würde das gerne mancher so sagen. Aber ich weiß nicht warum, aber jedenfalls, die Martha hat dieselbe Erkenntnis wie der Petrus. Du bist Christus. Aber das spielt bei uns in unserer Theologie meist gar nicht so eine große Rolle. Und zu dieser großen Erkenntnis kommt sie ganz nüchtern, diese nüchterne Frau, im Gegensatz zu ihrer etwas emotionalen Schwester. Das wollte ich damit sagen, diese Nüchternheit, von dieser Nüchternheit des Glaubens, wie bei der Martha oder wie bei der Rahab in Jericho damals, von dieser Nüchternheit hat dieser Hauptmann etwas. Herr, wenn schon, da kannst du doch alles. Du bist doch so groß und du hast so vieles bewiesen. Warum sollte es da eine Grenze geben? wenn du der Mann Gottes bist, der von Gott gesandte. Dann ist da noch der dritte Punkt. Jesus hört auf die Bitte dieses Mannes. Also die drei Dinge werden hier in dem Vers 9 deutlich. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich. Das war das Erste, er wundert sich. Und dann, er stellte ihn als Vorbild hin, er wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgt, ich sage, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und das Dritte dann, als die Boten nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Prompt hilft Jesus, er greift ein, er hört das Gebet. Zur selben Stunde heißt es bei Johannes 4, der Parallelbericht, vielleicht auch eine andere Geschichte meint, das weiß ich nicht ganz, vermute fast, dass es da um eine andere Geschichte geht, die nur in den ersten Evangelien nicht berichtet worden ist. Die gleiche Klarheit und Präzision, mit der dieser Offizier glaubt, die gleiche Klarheit und Präzision zeichnet die Antwort Jesu aus. Jawohl, geh nach Hause, alles klar, der Knecht ist gesund. Punkt um, es geschieht. Wir wissen, dass Jesus das nicht immer so macht. Das gibt dann Gründe dafür, das wäre ein ganz neues Thema. Was das für Gründe sein können, können wir jetzt nicht hier erörtern. Aber ich denke, in diesem Fall tut er es ganz bewusst, um hier deutlich zu machen, dieser Glaube ist nicht umsonst. Wenn einer so glaubt, wenn einer so viel Vertrauen hat, wenn einer so großes Gott, Gott, der in Jesus gekommen ist, zutraut, dann darf dieser Glaube nicht enttäuscht werden. Und um den anderen, auch den Israeliten, die um ihn herum waren, die ihm zuhörten, um denen deutlich zu machen, was an diesem Glauben vorbildhaft ist und dass dieser Glaube nicht umsonst ist, darum geschieht es auch gerade so. Darum erfüllt er den Wunsch, die Bitte dieses Heiden. Glaube zwingt Jesus nicht, er kann es auch anders machen. Es bleibt eine Bitte, er muss nicht so handeln. Befehlen können wir Menschen untereinander, wie ein römischer Centurio seinen Untergebenen oder wie der römische Kaiser seinen Legionen. Befehlen können wir Menschen. Im geistlichen Bereich können wir Menschen nicht befehlen, da kann nur Gott befehlen. Er hat das letzte Wort. Aber er kann es eben auch, er kann befehlen über die ganze sichtbare und unsichtbare Welt. Und wir dürfen ihn bitten, dass er seine Macht, seine Befehlsgewalt einsetzt, um seine Sache voranzutreiben und auch uns zu helfen. Also, was öffnet den Weg für Heiden und Juden zu Gott? Was öffnet uns den Weg zu ihm? Was lässt uns Kontakt finden zu ihm? Nicht Edelmut oder stolzer Charakter oder Opferbereitschaft auch, nicht Religiosität, sondern Glaube, das feste Vertrauen auf ihn. Darin ist er uns ein Vorbild, so sehr, dass Jesus ja in der Parallelgeschichte in Matthäus 8 sagt, wo hier bei uns, bei Lukas nur steht, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, das sagt er in Matthäus 8 noch dazu. Und ich sage euch, es werden Leute von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Reich Gottes sitzen. Darin ist er ein Vorbild, darin ist einer der Ersten. Da wird etwas deutlich davon, dass die Heiden mit Abraham, Isaak und Jakob im Reich Gottes gemeinsam am Tisch sitzen werden in jener anderen Welt. Darauf dürfen wir uns freuen und das dürfen wir jetzt schon glauben, mit vollem Vertrauen. Amen. Wir danken dir, Herr, dass du uns die Tür öffnest, dass wir aus dieser sichtbaren Welt hin immer wieder hinaufschauen dürfen in deine Welt, dass wir etwas von deiner Macht sehen können, ahnen können, glauben können. Und wir bitten dich, lass sie uns immer wieder erfahren. Hilf uns, dass wir, wenn es nicht so kommt, wie wir es uns erbeten haben, nicht deprimiert werden und nicht dann den Glauben über Bord werfen und nicht meinen, du könntest nicht mehr helfen, sondern dass unser Glaube darüber hinausreicht und dass wir Größeres dir zutrauen. Wir freuen uns schon darauf, wenn du immer wieder neu unseren Glauben beantwortest mit deinen Geschenken, mit deinen Gaben, mit deiner Hilfe. Hab Dank dafür. Amen.
So, vielen Dank. Jetzt wollen wir noch einmal das grüne Liederbuch aufschlagen, 394. Ich blicke voll Beugung und Staunen. 394 singen die Strophen 1 bis 4. Thank you. So, ich darf noch darauf hinweisen, auf heute Abend. Wir haben ja heute wieder einen Gemeinschaftsabend. Und da haben wir dann auch Dr. Hartmut Meyer-Gerber unter uns und Eckhard zu Nieden. Und ich denke, da sind sicher auch noch manche Fragen oder so, oder manche Worte, die man gerne noch zur Sprache gebracht hätte. Also das ist Gelegenheit dann heute Abend dazu. Ich sage das deswegen jetzt schon, damit wir uns vielleicht schon so ein bisschen Gedanken machen. Was habe ich so auf dem Herzen an die beiden? Ich denke, dass wir das dann wieder so machen, dass wir den Hauptteil heute Abend so einrichten, dass wir also uns Zeit nehmen für solche Fragen an die beiden Referenten. So, es wird wieder heiß. Es wird wieder heiß. Wir haben eine Stunde Zeit noch, ein bisschen, ein Hauch Kühle noch zu schöpfen draußen. Bis 12 Uhr.